Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Für die Aufnahme dieser Folge sind mein Geschäftsführerkollege beim New Ideas Think Tank, Ilja Führer, und ich in die sogenannte Daimler-Stadt Schorndorf gereist. Der Geburtsort des Automobilpioniers Gottlieb Daimler liegt rund 30 Kilometer vor den Toren von Stuttgart. Mittlerweile ist Schorndorf jedoch auch zumindest in Fachkreisen dafür bekannt, dass dort das Unternehmen Hägele ansässig ist. Denn das 1958 von Ludwig Hägele, ich glaube, das ist der Urgroßvater, ursprünglich in Göggingen gegründete Unternehmen, in dem 1998 schon die ersten Cleanfix-Umkehrlüfter entwickelt worden sind, verlagerte im Jahr 2008 die Cleanfix-Produktion in die neuen Räume, hier, wo wir jetzt heute auch sitzen, nach Schorndorf-Haubersbronn. Einer unserer Gesprächspartner ist der heutige Geschäftsführer, seit 2018, glaube ich, bist du Geschäftsführer, Benjamin Hägele, und seit 21, glaube ich, bist du auch Inhaber des Unternehmens. Und der zweite Gesprächspartner ist der Geschäftsführer, Leiter, Kollege, und zwar du bist im Entwicklungsbereich eigentlich der Kopf, gell? Der Stefan Erhardt. Seid beide herzlich gegrüßt.
Hallo.
Vielen Dank.
Also, schön, dass wir haben ja gerade einen Rundgang gemacht, also wir waren beide ziemlich beeindruckt. Also was da aus einem oder Umkehrlüfter-Idee, ihr wollt dieses Jahr 18.000 Einheiten produzieren, das ist schon mal, ist ja mal was, aber um die Zuhörer gleich mal, Benjamin oder Steffen, einer von euch, was steckt dahinter, jetzt erklärt mal dieses ganze Thema, wie es dazu gekommen ist, also weil ich glaube, es war dein Vater, glaube ich, der Kopf da dahinter, der Erfinder.
Der Erfindergeist.
Geist, ja, aber ich glaube, weil wir wissen ja auch, und da glaube ich, da kannst du auch noch ein bisschen was erzählen, der hat ja nicht nur den Umkehrlüfter erfunden.
Ja, wenn man vielleicht überlegt, woher das kam oder wie es da dazu gekommen ist, dann darf der Herr Erhardt oder der Steffen nachher noch etwas sagen, was da dahinter so steckt. Ursprünglich waren wir Landmaschinenhändler hier im Schwabenland.
Und also praktisch der Urgroßvater, glaube ich, war auch.
Mein Großvater war bei Schwäbisch Gmünd, Schlosser seinerzeit, hat einen Landmaschinenhandel angefangen, über noch eine Tankstelle und Fahrradladen und Kfz-Reparaturwerkstatt. Mein Vater ist dann mit meinem Onkel nach Schorndorf gezogen und hier in dieser schwäbischen Landschaft hat mein Vater nicht nur Landmaschinen verkauft, sondern auch Probleme erkannt. Hat Produkte entwickelt wie ein Schwenkfix, ein Hydrospeicher, die Freisichtkabine mit der.
Ja, das war eigentlich der Erfinder von der Freisichtkabine, genau.
Genau, ja. Und Kabinenfederung, dass der Fahrkomfort komfortabler wurde. Und während der Zeit, als es dann einmal die Motorentechnologie umgestellt wurde, vom luftgekühlten Motor zum wassergekühlten Motor, hat mein Vater auch das Problem erkannt mit kleinen Kühlern, Kühlerverschmutzung. Und so ist die Idee entstanden, als er damals zu mir als Lehrling noch gesagt hat, konstruier mal den Riemenantrieb um, dass man den Ventilator rückwärts laufen lassen kann, um den Kühler frei zu blasen. Das Ergebnis war nicht so gut, weil das Profil vom Flügel in der falschen Position stand. So ist die Idee entstanden, dass er dann einen Umschaltventilator entwickelt, der die Flügel drehen kann. Das ist, glaube ich, so, wenn man es zusammenkürzt, die Geschichte, wie es dazu kam.
Und das Ganze ging vor 28 Jahren los.
1998 hatte er die Idee, hatte zu der Zeit schon den ersten Konstrukteur im Haus, der die Kabinenfederungen immer noch konstruiert hat, der hat dann mit ihm zusammen den Ventilator entwickelt. Er hat das Patent angemeldet, wurde 1999 von der DLG mit der Goldmedaille ausgezeichnet und war dann über Nacht weltbekannt.
Der schwäbische Tüftler, ja, immer der Tüftlergeist, ist ein Begriff, ja, weil eben hier auch der Daimlerstadt, also das Thema schwäbischer Tüftler. Steffen, du hast ja auch so ein bisschen das in dir, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist ja das, was so ein bisschen unsere DNA sein soll, weiterhin. Auch wenn der Karl Hägele nicht mehr aktiv beim Geschehen dabei ist, wollen wir speziell im landwirtschaftlichen Bereich sehen und auch offen sein für die Probleme, ja, die Anwender haben. Und wir wollen ganz bewusst als Problemlöser auftreten. Im CleanFix, aber auch mit anderen Produkten. Und da haben wir schon auf jeden Fall den Endkunden auch durch den Blick.
Wenn ich da noch kurz was eingreifen darf. Tatsächlich ist die Vision der Firma mittlerweile First in Mind, First in Class. Wir wollen der erste Gedankengang sein für unsere Hersteller, für unsere Kunden, für unsere in der Nachrüstung oder gerade beim Hersteller, wenn es um Sachen Kühlung geht und auch weitere Systemlösungen oder Problemlösungen anzugehen. Wir wollen uns weiterentwickeln vom Produkterfinder, in diesem Fall jetzt Umschaltventilator, zum System und wieder Probleme.
Ich wollte einfach die Zuhörer gerade mal nochmal, weil du hast so in so einem kleinen, ganz kurzen Nebensatz, du hast Damp- und Baumaschinenmechaniker und Mechatroniker, damals war es noch Mechaniker gelernt,
ja,
oder?
Ja.
Du bist wirklich
Hands-on-Mann. Wir sind beides Hands-on-Männer. Ja. Und auch viele unserer Entwickler, muss man tatsächlich sagen, und Physiker sind Hands-on-Männer. Aber angefangen hat es als Mechaniker und ich habe auch nie gedacht, dass es irgendwann mal von einem 5-Personen-Haushalt oder 5-Personen-Firma in so eine 200-Personen-Schiene geht.
10.000 Lüfter.
Wachsen.
Standort in Kanada, ist schon gut. Wenn man CleanFix ist heute eine Marke geworden, das heißt ja im Prinzip, Kühlung ist in der Technik schon zu Vaterszeiten keine Nebensache mehr gewesen. Wir kennen die engen Anbauräume, also Stillstandskosten sind ein Thema. Erzählt mal ein bisschen was zu der Marke CleanFix und zu dem vielleicht am unterschätzten Problem, Peter, Staub, Dreck, Hitze.
Ja genau, also das ist praktisch, du hast ja gesagt, es ist im Grunde, also ihr seid Problemlöser. Oder der Vater war schon von da weg, also ob das die Kabinenfederung, die Freisichthaube eben, damit du besser nach vorne schauen kannst, der Umkehrlüfter, damit du die Verdreckung von dem Kühler oder die zu wenig Kühlfläche im Grunde dann dadurch optimieren kannst, dass du den immer sauber hast. Mhm. Also das ist ja tatsächlich immer das Problemlösungsthema. Aber könnt ihr vielleicht mal die schon allein, weil damals, ich kann mich da auch noch erinnern, wir haben damals also die nicht weit, vielleicht 100 Kilometer von hier entfernt, der die Landtech gehabt, das Weidefest. Und da weiß ich, dein Papa war bei uns schon immer und hat da wirklich aus dieser Anfangsphase, hat er da schon vor Ort die Leute, den Bauern, den Landwirten, den Anwender, das hat es ja nicht gegeben. Das war ja was völlig Neues. Ja. Das erklärt und das könnt ihr vielleicht ihr mal nochmal nachvollziehen, wie das funktioniert. Was ist das Besondere an dem? Wobei das ja heute, glaube ich, ganz andere Generationen sind, wie das, was dein Vater, der Karl, was der damals hatte, zu dem, was wir als heute gesehen haben, da ist, glaube ich, nicht mehr so ganz viel gleich, oder? Das Prinzip ist gleich.
Das Prinzip bleibt oder ist nach wie vor dasselbe. Früher hat es gestartet mit Blechflügel, also es waren noch keine Kunststoffflügel, waren Blechflügel und wir sind auch jetzt noch immer dran, oder unser Ansporn ist, dass wir auch immer besser werden, von der Technologie her, aber auch von der Qualität her. Und ich weiß nicht, wie es den Zuhörer geht, aber wenn man CleanFix hört, dann denkt man vielleicht auch erstmal an eine Reinigungsfirma und nicht an den Umschaltventilator an sich.
Ja, wir schon, ne? Wir haben schon den Lüfter.
Selbstverständlich. Nein, es ist in der Tat so, in der Branche kommt natürlich darauf an, ob man im deutschsprachigen Raum ist oder im englischsprachigen Raum. Im Englischen ist der CleanFix-Ventilator, ja, oder CleanFix-Fan. Und hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, da wird auch oft vom Hägele-Ventilator oder vom Hägele-Lüfter gesprochen. Und man kam von dem Problem her, ja, dass man sagt, die Kühler, die verschmutzen, also nicht nur das Kühlernetz vorne, sondern auch der Kühler an sich, da bildet sich eine isolierende Schicht drauf, dass die Wärmeübertragung nicht mehr so gut vonstatten geht. Da kommen wir aber vielleicht nachher noch dazu.
Oh, du kannst es gleich erklären, weil jeder, der irgendwo Schlepper, wenn ich mir überlege, jetzt ist er dann demnächst, geht es ja los mit dem ersten Mähen, Heumähen, der Blütenstaub. Also du kannst keinen Tag ohne, also im Grunde Mittag ist ja im Grunde zugesetzt.
Ja.
Oder? Spätestens, oder?
Es kommt ganz drauf an, was man vor Arbeit
macht. Ja.
Also wenn ich natürlich nur hinten mähe am Schlepper, dann ist das anders,
ja, okay.
wie wenn ich vorne mähe. Ist gleichzeitig auch ein ziemlich extremer Anwendungsfall. Und Da sind quasi zwei Problempunkte. Das eine ist, wenn das Kühlernetz vorne, also die Motorhaube mit den Luftdurchlässe, zusetzt, ja, dann wird einfach der Luftstrom, der durchgeht, beziehungsweise der Druck, der vom Ventilator überwunden muss, zum Ansaugen, der wird wesentlich höher, also dem
Steffen, sag mal, wie nimmt der mit dem Griffbett, also der Kraftbedarf, also so ein Ventilator hat er von Haus aus schon unheimlich, je nach Größe, ja, extrem, sag mal, eine Größenordnung von bis, wie viel kW braucht so ein Lüfter?
Also wenn man jetzt in 250, 300 PS Schlepper anguckt, mhm, ja, dann sprechen wir da schon zwischen 20 und 30 kW Antriebsleistung nur für den Ventilator. Also nur, dass die Luft durchgesaugt wird durch das Kühlernetz und dann am
wie steigt es dann an? Vorbei. Bitte? Wie steigt es dann an, wenn der vorne zu ist?
Die Temperatur steigt an.
Ja, und wie viel der Kraftbedarf? Der Kraftstoff steigt auch, oder?
Und damit der Kraftbedarf. Und das ist, also wir haben zum einen den Slogan natürlich, wo wir herkommen, saubere Kühler sparen Kraftstoff.
Genau.
Und jetzt ist die Frage, was sich dahinter verbirgt, das ist noch relativ einfach zu erklären. Aber dann gibt es das sogenannte versteckte Problem. Das ist auch vom Karl Hägele, oder war sein Slogan. Und wenn was versteckt ist, dann muss man es meistens erklären.
Ja, genau. Ja, das, genau. Hey, also du hast mir jetzt die Worte aus dem Mund genommen. Ja,
das ist kein Geheimnis natürlich und ist auch keine Raketenwissenschaft. Aber das versteckte Problem ist das, in ganz viele Fahrzeuge gibt es oder ist Stand der Technik der drehzahlgeregelte Ventilator. Ja, also der Antrieb vom Ventilator findet heutzutage immer noch zu 90% wahrscheinlich in den Standardmaschinen so statt, dass man direkt von der Kurbelwelle über den Riementrieb den Ventilator antreibt. Das heißt, er läuft immer in einer bestimmten Übersetzung zur Motordrehzahl mit, egal welche Anwendung, egal welches Wetter, egal viel Leistung, wenig Leistung, immer mit der gleichen Drehzahl. Mhm. Und dann ist eben clever, wenn man zumindest mal die Drehzahl reduzieren kann. Ja, wenn man es nicht braucht, wenn es nicht so warm ist oder keine hohe Leistung, je nach Anwendung.
Kommt und da das Thema Viskolüfter in
ganz genau.
Also kommt da, ja, das kommt da dazu.
Bistronic, Viskolüfter, egal ob über Bimetallsteuerung oder über elektronisch geregelt, über die Temperaturen am Fahrzeug. Da gibt es alles Mögliche und natürlich auch hydraulisch angetriebene Lüftersysteme. Auf jeden Fall Stand der Technik, die Drehzahlregelung. Und was macht ein Fahrzeug oder eine Fahrzeugsteuerung, wenn es sehr zu heiß wird? Die hebt die Drehzahl vom Ventilator an. Ja. Und wenn man jetzt sieht, oder die Größenordnung, wo ich vorher gesagt habe, 20, 30 kW Lüfterantriebsleistung maximal, wenn ich da davon eben in gewissen Anteil immer sparen kann, ja, dann ist das eigentlich bares Geld.
Ja, aber tu mal das nochmal, wie viel steigt es an? Weil du hast ja gesagt, also wenn der komplette ohne Verstopfung, ja, bis zum Extremfall, wenn er vorne zu ist, ja, von was für Variationen reden wir da? Und was, wie würde da der Kraftstoffverbrauch, zum Beispiel als einer der Komponenten, weil es ist eine Komponente, am Schluss ja ist es Kraftstoffverbrauch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Na, teilweise gehen die Maschinen aus. Also ich hatte das ja gestern Abend erzählt. Wir haben uns ja ungefähr vor 28 Jahren, als ihr damit gestartet habt, haben wir ja bei John Deere in den Roberine-Maschinen die ersten Umkehrlüfter eingebaut. Und wir haben einfach das Problem gehabt, es war weniger die Wasserkühlung, sondern die Ölkühlung, dass das Öl viel, mhm, viel, viel zu warm wurde. Ja. Aber Bau- oder Konstruktions- und Bauartbedingt hing ja der Ölkühler unterm Wasserkühler und hat im Prinzip die frische Maat angesaugt. Und ja, wir hatten ja so Schutzsiebe, die du wegziehen konntest. Aber und genau das, was du sagst, wir haben diese Isolationsschichten vorgehabt, 3-4 Zentimeter, mhm, kurz abgeschnittenes Gras. Dann musstest du immer wieder sauber machen. Dann kam das Lämpchen anhalten, sauber machen, Öl runterkühlen. Und da war der Hägele. Euer Cleanfix war für uns eine riesen Lösung, weil ja, die Maschinen einfach eine andere Belastung wieder haben. Die konnten durchfahren. Da musste keiner absteigen und sauber machen. Und wir haben den Kraftstoffverbrauch ordentlich runtergebracht.
Kannst du da Größenordnung sagen,
Steffen? Ja, also wenn man gerade nochmal die 200, 300 PS Maschine annimmt, also das sind immer von bis Werte. Ja,
das ist ja klar. Daumen mal Fensterkreuz.
Genau. Und zwar, wenn man denn von der Drehzahl runterregeln kann, ja, und jetzt die, eben die eine Vistronic oder sowas mal anguckt, dann kann man die Drehzahl runterregeln, aber das ist alles nicht leistungsverlustfrei. Ja, wer so eine Visco-Kupplung kennt, der weiß auch, dass die gespickt ist mit Kühlrippen und das ist die nicht ohne Grund. Ja, also eine Visco-Kupplung, gerade in dem 300 PS-Segment, die kann eine Abwärme haben von 16 kW. Ja, also nur rein Wärmeentwicklung durch das, dass ein Schlupf erzeugt. Und das ist eben immer mit Leistungsverlust verbunden. Und was wir machen, und das ist eben die Weiterentwicklung gewesen von dem
ursprünglichen
nur Problemlöser, ja, also dass ich mal durchfahren kann überhaupt, bis hin zu dem, wenn ich meinen Flügel um die eigene Achse drehen kann.
Aber der vielleicht erklärt, muss man das den Zuhörern gerade nochmal erklären. Umkehrluft, was heißt das im Grunde? Der tut den Luftstrom, also vielleicht Steffen oder Benjamin erklärt das nochmal, glaube ich, dass du im Grunde nach vorne wieder die Luft, also praktisch entgegengesetzt der eigentlich ursprünglichen, anstatt saugen, genau, bläst er, oder? Das ist eigentlich der Reinigungs... Und wie lange geht der so ein Takt? Oder habt ihr das auch verändert jetzt über die Zeiträume?
Es kommt auch wieder drauf an, auf die Maschine oder auf den Einsatzbereich. Also jetzt ganz kurz nochmal vielleicht, um das Thema Viskokupplung abzuschließen.
Ja.
Ich meine, wir haben ja dann entweder eine gesteigerte Drehzahl, um den statischen Druck zu überwinden. Luftleistung zu befördern. Es gibt heutzutage bei diesen elektronisch geregelten Viskokupplungen auch Duty Cycles. Die sind von einem gewissen Punkt ausgelegt. Die können dann auch mal schneller fahren, aber wie gesagt, man hat extremen Kraftstoffverbrauch, extremen Schlupf. Und damit man dieses Problem nicht hat, weil die Kühlpakete ja das versteckte Problem noch mit sich bringen. Die Kühlpakete sind auf eine Umgebungstemperatur ausgelegt, die wir hier zum Beispiel in Europa oder Mitteleuropa jetzt gar nicht haben. Jetzt sage ich mal, wir haben hier bis maximal 35, 40 Grad. 40 Grad erreichen wir mittlerweile schon, die sind aber heutzutage bei 50, 55 Grad ausgelegt. Wenn jetzt noch die Verstopfung dazukommt, sieht der Maschinenbediener jetzt nicht unbedingt, dass die Nadel in den roten Temperaturbereich reingeht, weil die Viskokupplung, die dreht einfach hoch, geht weiter und am Abend, wenn er von der Maschine absteigt, sieht er, ach, da ist der Kühler dreckig, jetzt sollte ich mal wieder freikratzen oder frei pusten.
Aber dass er vielleicht 10% mehr oder 15% mehr Sprit verbraucht hat, das kriegt er in dem Moment gar nicht. Deswegen wollte ich mal quantifiziert, wie viel ist es eigentlich.
Da bräuchtest du mehr oder weniger genau die gleiche Maschine, bei den gleichen Einsatzbedingungen, fast schon mit dem gleichen Fahrer, einmal mit CleanFix und einmal ohne. Dass man das gescheit vergleichen kann. Und das machen wir auch in unseren Feldtests, wenn wir die Daten mitloggen. Da haben wir quasi genau dasselbe Modell quasi zur gleichen Zeit gekauft, einmal mit unserem Ventilator ausgerüstet und einmal mit dem Standard.
So, und unser Ansatz ist jetzt dann, wir haben halt keine Visco-Kupplung, wir haben einen Standardlüfter, der fix angetrieben ist mit einem 0,00% Schlupf über den Keilriemenantrieb. Und der Motor dreht höher, um diese Luftleistung zu überwinden, die er braucht. Oder eben, wir können zusätzlich das simulieren, was die Visco-Kupplung macht, über unsere Thermoelemente. Oder heutzutage über Pulstronic oder Hydronic-Installation mit einem Hall-Effekt-Sensor, der mit dem Fahrzeugsteuergerät verbunden ist, oder mit dem Motorensteuergerät. Und dann entsprechend auf die hydraulische Anlage oder Wasserkühleranlage oder
Ladeluft
unseren Flügelwinkel regeln.
Also du meinst die Flügelwinkelregelung, findet so statt.
Anstatt Drehzahl machen wir Flügelwinkelregelung und haben keinen Schlupf.
Aber man kann immer noch sagen, dass Kühlerverstopfung im Markt nach wie vor immer noch ein massiv unterschätztes Problem eigentlich sind. Ne? Dass das so ein bisschen, das nimmt man so mit.
Ich gebe auch mal den Zuhörern nochmal eine Zahl. Ihr sagt eben, ihr wollt diese 18.000 Umkehrlüfter. Es gibt noch den einen oder anderen Wettbewerb, aber ich glaube, ihr seid der Größte in dem Segment. Ja. Und wir bauen 2 Millionen Traktoren. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Also jährlich werden 2 Millionen neue Traktoren in Betrieb gesetzt.
Und wir reden ja hier,
aber das ist ja nicht bloß ein paar, ich wollte jetzt gerade sagen, wir reden ja nicht nur über Traktoren, sondern ihr seid ja in ganz vielen...
Bauwirtschaft.
Stäube, Umgebungsstäube in der Luft, die begegnen uns ja, wenn wir außerhalb der Straße sind und selbst da ja eigentlich immer, ne? Mal mehr und mal weniger. Begegnen uns mittlerweile
sogar in der Gebäudetechnik.
Ja,
genau. Ich wollte jetzt mal gerade sagen... Könnt ihr mal so Daumen am Fenster kurz sagen, wie viel zum Beispiel in Traktoren und wie viel in Baumaschinen drin sind? Weil ich glaube, die ganz großen Lüfter, die wir gerade vorhin gesehen haben, der größte, was war, 1,60 oder 1,30 Meter?
Ja.
Das sind ja Baumaschinen oder irgendwas. Oder Stationärmaschinen? Forstmaschinen?
Forage.
Häcksler.
Forage Harvester.
Harvester, ja, genau.
SPFH.
Selbstfahrende. Selbstfahrende. Also genau, das sind ja die ganz Großen gewesen, die wir gesehen haben.
Das sind die ganz Großen, Mähdrescher natürlich auch, also die von die großen Geräte, ja, die haben das auch mittlerweile. Und dann auch ganz viel natürlich Nische. Ja, also wir sind ganz viel in der Nische drin, in Anwendungen.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel Bagger, ja, große Bagger, also die laufen natürlich nicht in der Stückzahl vom Band wie jetzt Traktoren oder sowas. Und wenn die in Steinbrüche arbeiten oder auch bei Abbruch arbeiten oder sowas, da sind die wirklich drauf angewiesen. Ja, sonst müsste der Fahrer alle Viertelstunde raus oder sowas und es freiblasen.
Ja, also es gibt Maschinen wie gerade, wie der Herr gesagt hat, Bagger, Radlader, Steinbrecher, Holzhacker, Screeners.
Ja, überall da, wo Maschinen stationär stehen.
Oder Fahrbild nicht
genau,
werden.
Genau, das ist das Thema.
Da kommen wir nämlich gerade an so einen Punkt. Es ist, ihr seid im Grunde, weil ihr Nachrüstlöser oder ihr seid Problemlöser. Ihr seid zwar, ich glaube, bei dem einen oder anderen seid ihr in der Serienausstattung oder zumindest ab Werk drin, aber meistens ist tatsächlich, dass der Kunde ihn zeigt, weil eben hat nicht jeder hat diese Anwendungsfälle. Deswegen seid ihr wirklich eine Option. Also das ist Optionslösung.
Wir haben angefangen, ausschließlich über die Nachrüstung zu verkaufen.
Ja.
Ein Landmaschinenhändler kann nicht sehr gut an seinen eigenen Hersteller verkaufen. Der wird immer belächelt. Wir haben angefangen, über die Nachrüstung zu verkaufen und irgendwann hat dann der Nachrüstmarkt den Druck aufgebaut oder die Nachfrage aufgebaut auf den Hersteller und so rüber haben wir verkauft. Stand heute machen wir immer noch aufgrund unserer DNA, behaupte ich mal, als Hobbylandwirt oder als Landmaschinenmechaniker immer noch 70%, 60% Landwirtschaft. Der Rest ist, dann kommt ganz schnell
Baumaschine, oder?
Ja. Und dann die Recyclingwirtschaft mit Steinbrecher, Asphaltaufbereitung, Holzhacke und so. Forst ist weltweit ein bisschen ruhig. Bahn kommt gerade neu dazu. Und weitere Industrien wollen wir
uns. Aber man sieht, wie wichtig das ist, ne? Dass das eigentlich die beste präventive Lösung ist, um auch, ich sag mal, sehr teure, du hast das ja angesprochen, Dieter, gerade, um teure Stillstandszeiten zu vermeiden. Also wenn man sich vorstellt, wir sprachen ja gerade über den Häcksler, jetzt steht die Häckselkette, da laufen ja sofort, ich sag mal, 3-4 Abfuhrgespanne, ein Häcksler, wenn das steht.
Ja, man sagt so, Pi mal Schnauze in der Stunde 2000 Euro Minimum. Sag mal so in der Stunde. Aber was das genau, das ist ein guter Hinweis gerade. Lass uns doch mal sagen, was kostet eigentlich sowas? Und wie schnell lässt sich durch die Einspareffekte das eigentlich, weil wenn der Kunde optional kaufen kann, dann denkt er sich das ja durch. Ja, Steffen, klar. Benjamin, was muss er investieren und wie schnell ist Return to Invest?
Ja, also da muss, oder unser Anspruch ist natürlich, dass unser Kunde da in astralen Business Case dahinter sieht.
Mhm. Ja, klar.
Also, dass da wieder das Geld in die Buchhaltung zurückkommt. Und deswegen sagen wir, oder so ganz grob, ja, sagen wir 3000 Euro Investment für den Ventilator, ist auch immer plus minus,
ja, klar.
Je nach Größe, auch wer einbaut und sowas. Mhm. Ja. Sagen wir mal 3000 Euro. Und dann fangen natürlich die Rechenbeispiele auch wieder an. Wir haben Landwirtschaft und die ganzen anderen Industrien. Gibt es von bis, was Betriebsstunde angeht, Leistung von der Maschine.
Ja, genau.
Aber wir nehmen gern einen Traktor auf einem Hof, einen Schlepper, der 1000 Stunden im Jahr läuft. Keine Ahnung, auch wieder 200 PS oder sowas, die Größenordnung. Und wenn man da eben aufsummiert, wenn man nur 3-4 kW oder sowas pro Stunde spart, also über das ganze Jahr weg, die
1000 Stunden
genau. dann landet man da je nach Spritpreis zwischen 1000 und 1500 oder vielleicht auch mal 2000 Euro. Ja. Und das ist nur die Einsparung über den Spritpreis. Also da sind noch keine Zeiten, Stillstandszeiten dabei.
Ja, die hat ja Dieter gerade zusammengefasst.
Ganz genau. Zwei.
Also dass er die Investition in den Umkehrlüfter, die ist ja im Prinzip damit eigentlich...
Die kann unter Umständen schon innerhalb von einem Jahr bezahlen, je nach Stunden. Ja, also genau. Ist das eine Amortisationsrate, wie man so sagt, oder Return to Invest, heißt es ja so schön neudeutsch, ist ja praktisch ja ganz sehr, sehr kurz.
Ja. Wir haben Kunden, die fahren 24/7. Absolut. Wenn die einen Fahrerwechsel machen, dann lohnt sich das nach Monaten schon.
Okay.
Ja, also 24-7, dann hat der das, was wir jetzt in Landwirtschaft in ein paar Monaten oder in ein Dreivierteljahr haben, je nachdem, was es, ob das jetzt lohnt
oder nicht. Bei ist, Baumaschinen kommst du in die, oder? Das sind meistens Baumaschinenanwendungen,
genau,
oder?
Genau, dann bist du in 3-4 Monate beim ROI oder beim
Return of Invest, genau. Lass uns, wenn wir gerade bei der Kostenrealität sind, nochmal zwei Fragen hinterher geschossen. Also wenn wir über so einen Umkehrlüfter nachdenken, in der Nachrüstung, nicht sofort in der Beibestellung der Maschine, wenn man den nicht hat, welche indirekten Kosten werden denn häufig durch Kunden übersehen oder welche typischen Folgekosten entstehen durch Überhitzung? Ich meine, ihr seid ja dicht am Markt. Und manchmal muss man das auch argumentieren. Also
wir sind ja immer noch bei unserem Lebenslauf unten an der exponentiellen Anstieg und wir versuchen immer noch bekannt zu machen, was ein Umschaltventilator oder ein Cleanfix ist. Wir haben ja früher, was du vorher gesagt hast, auf der Agrartechnik 1998, als mein Vater ausgestellt ist, sind wir damals schon gefragt worden, ob wir Stallventilatoren ausstellen oder ob wir Heubelüftungsventilatoren ausstellen.
Ach so.
Heutzutage sind wir schon ein bisschen weiter, da fragen sie, ach cool, ein Umschaltventilator oder was, ach das hätte ich gebraucht, dann wäre mir meine Maschine nicht abgebrannt oder wäre mir der Motor nicht abgebrannt oder der Mähdrescher. Diese Folgenschäden können passieren, wenn man nicht aufpasst und die Wartung oder die Reinigung einfach nicht.
Weil im Grunde das, was da vorne sich ablagert, im Grunde sich auch dieser Entzündungs... Das kann sich entzünden.
Ja, klar.
Das heißt, wie oft, also das sind das auf das wolltest du gerade raus.
Folgeschäden können Totalschaden bedeuten.
Also Folgeschäden können Totalschaden bedeuten. Wir haben auch selbst bei Entwicklungsprojekten bei unseren Herstellern schon mitbekommen, dass bei denen in der Durability Build oder in der Langzeiterprobung Maschinen abgebrannt sind im High Yield, weil da wieder irgendein Korn auf dem Abgaskrümmer drauf ist oder Staubentwicklung auf dem Motor stattgefunden hat.
Ja.
Wir haben auch tatsächlich jahrelang nur pneumatische Ventilatoren verkauft, weil wir Angst hatten als Mechaniker oder als unser Hintergrund mit dem Öl, wussten wir, hydraulische Anlagen schwitzen, wenn das Öl auf dem Motor oder auf dem Kühler drauf sitzt.
Brandgefahr.
Dazu hat man dann ein neues Patent entwickelt mit einem Smart Seal System, das mittlerweile hauptsächlich verkauft wird an Hersteller. Aber diese Folgekosten können total schaden sein.
Aber gut, das zeigt, dass diese Praxisfälle, dass wirklich Kleinigkeiten, ne, schnell zu einem Riesenproblem eskalieren können. Und am Ende, glaube ich, können wir, wenn wir das mal zusammenfassen, können wir sagen, dass ein verstopfter Kühler, völlig egal welcher, ob jetzt ein Ölkühler oder ein Wasserkühler, nicht nur Zeit kosten, am Ende kostet das Vertrauen, Termine und Marge, weil mein System für den Tag... Das geht an dem Tag nicht mehr auf und dann kostet es einfach Geld.
Das ist so, ja. Und das ist, wir sagen auch, wir verhelfen dem Traktor quasi zum Schneuzen, ja
damit, genau.
Damit er wieder richtig atmen kann. Ja.
Steffi, ich kann euch sagen, also ihr wisst ja, ich bin ja Juror in den Traktor für hier. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich jetzt über die Jahre weg, Sven hat also, die bringen uns jetzt tatsächlich zumindest aber im gewissen Leistungssegment, also wenn ich mir damals schon der 600er zum Beispiel, wo sie uns den vorgestellt haben, den haben die auch da tatsächlich uns schon mit Umkehrlüfter optional, weil serienmäßig ist er ja nicht drin.
Ja.
Aber ich glaube, ihr seid mittlerweile, also wenn ich das auch so verfolge, bei ziemlich vielen Herstellern, John Deere, Klaas und so weiter, dass sie optional ab Werk, also nicht mehr, dass es der Händler, sondern ihr glaubt, ihr seid mittlerweile bei ziemlich vielen du kannst die bei denen ab Werk bestellen, oder?
Ist das so, oder? Die Strategie, die wir verfolgen, wir machen mittlerweile, ich habe das vorher mit den Industrien gesagt, wir machen aber auch heutzutage jetzt nicht nur diese Industrien, sondern auch 70% oder 80% Hersteller. Und der Rest ist nur noch Nachrüstung.
Also Option ab Werk. Und ist Option, das so, das meinst
Option
du?
Option ab Werk. Ja, wir wollen auch bewusst, mein Wunsch ist, bewusst Stand heute immer noch Option ab Werk sein, dass die Kunden die Optionen dazu kaufen, der Hersteller dran verdienen kann, wir dran verdienen können. Wir brauchen ein organisches Wachstum. 2 Millionen Traktoren kann ich nicht von heute auf morgen stemmen hier mit unserer Fertigung. Wir haben eine Fertigungstiefe zwar von
circa... Ja, das haben wir gerade gesehen. War unglaublich, ja.
Aber wir brauchen trotzdem ein gewisses organisatorisches Wachstum. Und trotzdem widerspreche ich mich auch da. Ich will schneller wachsen, wenn es so langsam wie notwendig. Wenn es notwendig ist, dann gehen wir auch einen kurzen Sprint mal wieder, um schneller wachsen zu können.
Ja, ihr habt in Kanada zum Beispiel gebaut. Da baut er jetzt, glaube ich, 5.000, 6.000 Einheiten. Baut er jetzt schon in Kanada, oder?
In Kanada nochmal den dritten Spatenstich jetzt gehabt. Wir sind seit 2010 in Kanada und haben jetzt letztes Jahr, im Oktober waren wir beide drüben, nochmal einen Spatenstich gehabt, wo wir nochmal 2000 Quadratmeter Halle
stark
zusätzlich Büros. Wir gehen auch dort jetzt.
Lass noch mal
knapp 40 oder 60 Mitarbeiter.
Dann ja. Du hast eine super Steilvorlage geliefert, Dieter. Ich will da noch
aber ich wollte noch
eine
Sache einfügen. Es ist ja nicht nur die Reinigung, die wir geschenkt bekommen. Oder die Kraftstoffersparnis, die wir geschenkt bekommen. Wir haben oft auch erlebt, dass wir mehr Leistung an der Zapfwelle geschenkt bekommen.
Absolut, genau.
Ausschließlich durch den einfachen Tausch von dem Ventilator und mit einem sauberen Kühler.
Ja.
Oder?
Ja, weil er das nicht mehr weil er das nicht mehr für die Lüftung braucht. Ja, die Kraft hat er zusätzlich für andere.
Schlepper-Tuning.
Ja. Schlepper-Tuning.
Also eigentlich sollte man, ich habe mal so einen Satz formuliert, eigentlich sollten Cleanfix-Ventilatoren per Gesetz vorgeschrieben werden. Ja, nee, also okay, die Diskussion geht ja in die Richtung, jeder spricht drüber, aber wie lang darf es noch Verbrennungsmotoren geben, oder Dieselmotoren speziell. Und unser Produkt, wenn man auch weiß, dass der Ventilator das Nebenaggregat vom Motor ist, wo am meisten Energie
verbrennt wird, im Grunde, ja, oder verbraucht wird,
dann sehen wir es auch als unsere Pflicht, quasi als Unternehmen beizutragen, dass der Dieselmotor so lange wie möglich betrieben werden kann. Und dafür braucht man eben Effizienz. Ja, da brauchen wir Effizienz.
Lass mich das nochmal eben, das passt sehr gut da rein. Wir haben jetzt die thermische Sensibilität, glaube ich, gut erfasst und auch die Stabilität, die erforderliche Stabilität. Und jetzt mal eine ganz provokante Frage. Du als Juror, Dieter, du sagst, eigentlich müsste das so sein. Ist denn klassische Reinigung heute noch ausreichend?
Was verstehst du unter klassischer
Reinigung? Die ist nie optimiert, ja. Ich verstehe, ich weiß, worauf man ausgeht.
Kuckluft. Zum Beispiel, ja. Druckluft, Handfeger, ich ziehe das Blech, der Motor ist aus, der Dreck fällt runter. Mhm. Ist das heute noch ausreichend? Ich setze noch mal einen drauf.
Ja,
Dieter sprach für die Nachhaltigkeit an und den Klimawandel. Aber lass uns das Bild nicht zu groß zeichnen. Ist das heute noch ausreichend? Weil Motoren und Technik, das ist ja so wahnsinnig teuer geworden.
Ja, eigentlich haben sie die Frage vorhin schon beantwortet, im Grund. Oder du hast gerade gesagt, eigentlich müsste das vorgeschrieben sein, weil das refinanziert sich selber. Return to Invest ist ja innerhalb kürzester Zeit da, oder?
Ja, ich meine, das sagt bloß so leicht. Hm. Das ist eine Investition.
Die verteuert erstmal das Produkt, genau.
Das Produkt. Also da, wenn man ein Haus baut oder sowas, dann sieht man überall, wenn ich dickere Dämmung drauf mache, spare ich Geld in Zukunft, wenn ich eine PV-Anlage drauf mache.
Aber immer erst in der Zukunft.
Aber immer erst in der Zukunft. Das heißt, das ist eine Investition und ich brauche erstmal das Geld, das ich investieren kann. Und dessen sind wir uns auch völlig, völlig bewusst. Nur sind wir halt unser Produkt relativ weit vorne in ROI, also wenn das quasi wieder Geld in die Kasse spült. Und auch von der Höhe von der Investition. Ja, also wir sprechen da jetzt nicht über eine ganze Maschine, die ich neu brauche, sondern eine Komponente der Maschine, die einen Bruchteil von dem Gesamtpreis von der Maschine ausmacht.
Also es kommt schon auch noch darauf an, ob das ausreicht. Es gibt gewisse Hersteller, die sagen, unsere Kunden, die dürfen das auspushen und das reicht. Es gibt aber auch Industrien, da reicht das nicht. Und dann muss man jetzt vielleicht nochmal die Physik angucken gleich. Das darfst du gleich nochmal erklären. Aber wir haben Einsatzbereiche zum Beispiel bei der Maismühle oder beim Asphaltbrecher oder bei der Grassilage. Da ist viel Feuchtigkeit am Staubarm mit drin. Und die Feuchtigkeit, die sitzt auf der Kühlerlamelle. Und wenn der Kühler heiß ist, dann brennt die sich in die Kühlerlamelle rein. Und das geht mit der reinen Druckluft nicht mehr raus. Und dann hast du dieses dauernde, wie sagt man, Netz auf deiner Kühlerlamelle drin, die effiziente oder gute Kühlung nicht mehr zulässt. So, und wenn wir jetzt umschalten, da kann mich jetzt gleich der Herr Erhard nochmal korrigieren, dann sind wir ja in der Querstellung. Und in dieser Querstellung vibriert sich der Dreck auch nochmal los. Und mit dieser Umschaltung nach dem Nullpunkt hauen wir den Staub dann auch richtig raus.
Also das sieht man, also haben wir also wirklich tatsächlich immer bei unseren Vorführungen, also die da seid ihr nicht vor Ort, sondern eben der Fan, haben wir das gemacht, wirklich, den sind ja aus 25 Ländern die Juroren, damit die das sind, also wie nachhaltig, das ist ja wirklich beeindruckend, wie, was, so sei jetzt meine Stunde, Test, und dann schaltest du um, was da, also was
fällt,
da.
Es fällt erst runter.
Ja, unglaublich, was es da,
fällt
was da.
Runter,
ja.
Und dann rein.
Also ja. Ich kenne das noch, wenn man Kühler sauber macht mit einem ganz, ganz kleinen, vorsichtigen Werkzeug, um die Rippen nicht kaputt zu machen, oder man wäscht ihn, das ist schon eine Riesenaufgabe. Aber es zeigt eigentlich, dass die Toleranz zu Temperaturen oder zu Hitze bei leistungsstärkeren Maschinen 300, 400, 500, 600 PS doch immer, immer größer wird. Ne?
Ja, aber was das, lass uns, du hast ja gerade schon mal auf den Steffen verwiesen. Steffen, erklär doch mal nochmal auch jetzt die das, was du heute, was wir jetzt gerade unten gesehen haben, mit den ganz verschiedenen Stellsachen und so weiter, wie für die Zuhörer, wie sich zum Beispiel jetzt auch, was ihr heute, was wie unterscheidet sich der heutige Lüfter, der Cleanfix, von zum Beispiel auch von der Vergangenheit oder gegenüber einem Standardlüfter? Weil du sagst nach wie vor, für verschiedene Anwendungen, der gibt, will halt das Geld jetzt nicht investieren. Mhm. Aber was ist es denn eigentlich und wie funktioniert der heute? Ich glaube, das sollte man mal den Zuhörern vielleicht noch mal ganz kurz mal auch erläutern.
Ja, also der Ventilator an sich, der besteht aus so Nabe und Flügel.
Die ihr selber baut, haben wir gerade
genau,
gesehen.
Genau, also wir haben natürlich unsere Lieferanten, aber wir haben circa eine Fertigungstiefe von 80%.
Und das ist Aluminiumdruckguss, was haben wir gesehen, diese Nabe,
ganz gell? Genau, die Nabe ist Aluminiumdruckguss, das brauchen wir von der Festigkeit her, weil da die Flügel gelagert sind. Und das Prinzip, wie er eigentlich funktioniert, ist, wir haben eine sogenannte Drehdurchführung, also ein stehendes Teil, wo die Hydraulik oder die Pneumatik eben angebunden ist.
Das sind die zwei Varianten, die ihr habt.
Genau, so wie
genau, wir die haben wir auch angeschaut. Ja,
bisschen genau. Umschalten. Mhm. Und dann ist integriert in der Nabe ein einfach wirkender Zylinder mit Federrückstellung. Also da wird quasi Druck in die Nabe eingeführt, hydraulisch oder pneumatisch. Und dann bewegt sich ein Kolben in axialer Richtung, also in Richtung, wie der Schlepper fährt. Und auf dem Kolben sitzen Zahnstangen und an den Flügeln wiederum das Gegenstück, das Zahnrad.
Und genau, das hat man gesehen, die Flügel werden so eingesetzt, das ist vorne dran, ist ein Zahnrad, genau.
Ganz genau, das ist ein kleine Art von Getriebe.
Die macht ihr verbindet die ja hier. Das ist ja alles, was hier passiert.
Ja, das wird bei uns gefügt.
Gefügt, genau. Also gefügt, sagt man ja.
Und der Kolben oder was das Getriebe macht, ist die lineare Bewegung vom Kolben in eine Drehbewegung an den Flügeln umzusetzen.
Und der schwenkt um wie viel Grad?
Um 120 Grad circa. Nicht ganz 180 Grad, manche sagen 180 Grad, aber der hat ja schon einen gewissen Flügelwinkel.
Mhm. Und also zuerst saugt er ja?
Er saugt mit, ich sag mal, 30 Grad Flügelwinkel. Mhm. Ja. Und dann wird er immer steiler, also wenn er mit Druck beaufschlagt wird, wird der Flügel immer steiler, bis er mal in der Querstellung ist. Und dann wird der Flügelwinkel wieder flacher, bis er eben dann zu seinem, oder die
Druckphase kommt.
Ganz genau, die Profilrichtung so positioniert hat, dass der Luftstrom nicht mehr in die Maschine rein, sondern aus der Maschine rausgeht.
Es gibt ja. Aber auch drückende Lüfter oder linksläufende.
Es gibt verschiedene Systeme, aber der Standard oder die größte Anzahl von Anwendungsfällen ist das Klassische, das normalerweise reingesaugt wird. Der Ventilator, der sitzt auch hinter den Kühlern, wissen viele nicht, sitzt hinter den Kühlern und saugt die kalte Luft durch die Kühler durch.
Also wer sich das jetzt gar nicht so richtig vorstellen kann, bei euch auf der Homepage sieht man das, also ja, wie das ist, welcher, also kann man sich ja, wer sich jetzt nicht das ja, nicht, genau. Nicht so vorstellen kann, was der Steffen gerade erklärt hat, der kann sich das auf der Homepage oder auch bei YouTube und so weiter, kann man sich das gut anschauen, damit man versteht, was der Steffen, was du gerade physikalisch, was da passiert.
Ja, und was ich vorher noch sagen wollte und was mir auch wichtig ist, also wir wollen auch überhaupt kein Bashing betreiben oder sowas oder unsere Marktbegleiter hier schlecht darstellen, wenn wir irgendwie von der Visco-Kupplung sprechen oder sowas. Das ist auch ein gutes Produkt zum Antriebsleistung sparen. Ja? Also das ist auch ein cleveres.
Ist ja drehzahlabhängig.
Ist drehzahlabhängig, genau. Da wird die Drehzahl geregelt. Nur sehen wir natürlich, was die Reinigung, also eine Visco-Kupplung, kann nicht reinigen, ja. Da sind wir natürlich in einer anderen Liga unterwegs und zusätzlich mit der leistungsverlustfreien Regelung vom Volumenstrom.
Also darf ich mir da noch schnell was sagen? Also ich komme nochmal auf unsere Testsachen. Also was wir, eure Steuerung, das was jetzt da drin ist, also da waren jetzt schon Schlepper, glaub bei dem Fan, bei dem Senk, kannst du das übers Terminal Ja, die, die, genau, den Rhythmus, genau. Also das ist da schon, die Hersteller sind auf eure Technologie.
Ganz genau.
Mittlerweile schon richtig, die steigen da richtig ein.
Ja, ich wollte vorher noch sagen, es gibt die Reinigung und Kraftstoffersparnis und allein schon in der Zapfe, das ist ja mittlerweile die Motorenbremse.
Okay, also, was erklärt das mal, ja?
Du bist mittlerweile sogar, der Traktor wird mittlerweile sogar mit unserem Lüfter als Motorenbremse verkauft. Vor allem im Allgäu, in den Alpen, dass wenn du den Berg runterfährst und einen vollen Anhänger hinten dran hast, dann regelt unser Ventilator den Flügel so, dass einfach Kraft verbraucht wird.
Ja. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
Bewusst ineffizient quasi gesteuert, dass man einen sehr hohen Flügelwinkel hat oder fast schon die Querstellung.
Und Verschleißteil.
Wo viel Leistung verbrät, aber das will man ja. Ja.
Also die Hersteller, also Traktorenhersteller, benutzen die Technologie, haben die jetzt wirklich, denken die eure Technologie also sogar weiter?
Ja. Ganz genau.
Ist das, was man da sagen kann?
Kriegt eine ganz andere.
Also wir hatten die Idee nicht. Wir hatten so eine Anfrage mal von einer Seilbahn, die den Lüfter als dritte Notbremse haben wollte. Aber jetzt kam das nach Jahren wieder von einem Hersteller aus dem Bergland.
Wer könnte es jetzt sein? Ja.
Die Flügelblätter so verdrehen, dass sie, wenn sie den Berg herunterfahren mit vollem Anhänger, nicht so sehr die Bremsen betätigen müssen, sondern den Lüfter nutzen, um Kraft zu verbrennen.
Ja, schau.
Ich wollte aber noch kurz sagen, oder dich bitten, dass du noch was erzählst nachher zum hydraulisch reversieren, was der Autounterschied ist.
Dann kommen wir bestimmt gleich.
Nee, aber lass uns doch gerade.
Mach das mit der Hydraulikkraft. Einmal zusammenfassen, glaube ich, für die Zuhörer ist, glaube ich, ihr denkt Kühlung aktiv und statt passiv zu reinigen. Und das, glaube ich, so kann man es am ehesten und am besten verstehen, unabhängig jeglicher Funktionsweise, dass das eine Prävention ist und keine Reaktion. Und das ist eigentlich das ist für mich der wirtschaftliche Benefit vom Reagieren zum Agieren oder in eurem Fall zum Präventieren.
Mhm. Das ist super. Ein weiterer Präventivgrund, was mir mittlerweile aber auch hören, sind arbeitssicherheitstechnische Gründe oder Krankheitsfälle. Wir haben Kunden, die mittlerweile berichten, sie wollen im Sommer nicht mehr ihre Fahrer aus der Maschine rauslassen, zum Kühler reinigen, manuell reinigen. In der Kabine ist klimatisiert, draußen ist heiß, 30, 40 Grad. Die erkälten sich, wenn sie in die Kabine zurückgehen. Das ist das eine Beispiel, das andere Beispiel.
Das sind verrückte Geschichten, was man da manchmal hört.
Aus dem Forst oder aus dem Bauwirtschaft teilweise hört, die dürfen den Eichenstaub nicht
sollen die nicht einatmen.
Eichenprozessionsspinner, das ist übrigens wirklich gefährlich.
Asbest beim Brecher genauso. Ja. Also mittlerweile Arbeitssicherheit, Präventivmaßnahmen.
Ja, das stimmt.
Trotzdem, geben wir noch die Frage, Benjamin, oder die Bitte. Stefan, erklär das mal nochmal, statt dem pneumatisch, wie das bei der hydraulisch. Weil die haben wir auch gesehen, es waren nicht so viele. Also jetzt, wo wir durch das durchgegangen sind, also es sind schon überwiegend sind es pneumatische,
ja,
oder?
Ja, da muss man schon noch klären. Was der Benjamin gemeint hat, ist in hydraulisch angetriebener.
Ja,
ja, also
genau.
Dass ich nicht den direkten Antrieb habe vom Motor, sondern dass irgendwo der Ölmotor sitzt oder die Pumpe und der Ölmotor. Das ist sehr gängig natürlich bei Baumaschinen, aber auch bei vielen Traktoren sieht man das. Mittlerweile.
Kommunalgeräte haben das auch.
Kommunalgeräte, Unimog natürlich. Genau. Unimog war übrigens ziemlich gleich am Anfang, noch in den 90er Jahren.
Der erste.
Ja, unser erster großer OEM-Kunde.
Okay.
Und der uns auch der erste Anschub gegeben hat.
Geburtsstadt hier,
weißt du? Also die Verbindung. Ist doch aber ein schöner Gag. Ja. Wir haben die meisten waren pneumatisch, also wo wir jetzt gerade in den Ständern und zum Versand, was ich fotografiert habe auch, der Anteil an hydraulisch angetrieben ist nicht so groß.
Doch.
Also, okay, nein, war das jetzt nur ein anderer Eindruck, okay?
Dieter, ich muss noch ein bisschen ausholen. Ja. Und zwar, wir haben unseren Cleanfix-Ventilator und der kann, also der Schlauch, sieht man jetzt im Podcast nicht.
Aber hier liegt auf dem Tisch, liegt einer.
Entweder pneumatisch oder hydraulisch durch. Mhm. Ja. Als Medium zum den Ventilator umschalten.
Das ist
aber der Ventilatorantrieb, also wo wir draufflanschen in der Maschine, den gibt es ja mechanisch und hydraulisch. Mhm. Und das ist auch ein großer Unterschied, ja, auch was die Effizienz angeht. Wenn ich einen hydraulisch angetriebenen Ventilator habe, dann habe ich erstens ziemlich viele Leistungsverluste habe ich bloß einen Wirkungsgrad von 60%, weil Wirkungsgrad Pumpe mal Wirkungsgrad Motor und so weiter und so fort. Und
also ihr seid ein Fan für pneumatisch. Ist es richtig? Oder seid ihr jetzt?
Vom Ventilator an sich schon, aber ich spreche gerade nur vom Antrieb.
Antrieb, ja, genau.
Vom Antrieb, genau. Ja. Und da gibt es ja auch den Begriff, dass ich einen Umkehrventilator habe, aber der wird nur in der Drehrichtung reversiert. Ja, also das machen ja auch viele Hersteller heutzutage.
Also die schwenken nicht die Flügel, sondern die drehen nur einmal in die andere Richtung. Aber das ist ja wenig effizient, oder? Das ist ja wenig effizient, oder?
Hat ja keine Leistung. Ja.
Ganz genau, der Flügel oder das Flügelprofil,
oder wenig,
die Beschaufelung, sagen wir, die ist dann umgekehrt. Ja? Das heißt, mit der gewölbten Seite wird versucht, die Luft auszublasen. Und da benötigt es natürlich auch noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit von unserer Seite, weil wenn ich das reversiere, dann fällt vorne schon der Dreck an der Kühlerhaube ab. Ja, und dann sagen die meisten, jawohl, Ziel erreicht. Aber das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist durch unser Schneuzen, ja, durch unsere Impulsreinigung, dass auch wirklich der Dreck auf den Kühlerlamellen, dass der abgeht und rausgeblasen wird.
Also dieses Drehen, wir haben uns ja gerade, ihr habt ja ziemlich viele Testeinrichtungen. Wir haben gerade gehört, also ihr schaltet, also waren wir ja auch drin, haben wir ja angeschaut. Ihr das testet ja, glaube ich, auf Drehding, glaube ich, über bis 10.000 oder was hat er da erzählt?
100.000.
Oder 100, nee, 100.000. Eine Null zu wenig. Ja, eine Null zu wenig. Ja, 100.000 mal drehen, das sind auf wie viele Stunden dann gerechnet im Grunde? Auf 10.000 Motorstunden, sowas, glaube ich, oder?
Das ist jetzt die Frage, es kommt darauf an, was für eine Anwendung man
hat. Genau.
Also wenn jetzt so ein Nuss-Sweeper oder sowas, ja, also wo es wirklich richtig krass ist vom Staub her, der muss alle 5 Minuten reversieren.
Okay.
Ja. Na gut, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen
eher. Ja, aber es ist auch nicht, der ist ja nicht nach 10.000 Mal oder 100.000 Mal drehen, ist ja nicht kaputt, sondern das ihr auf dahin testet ihr. Ja, also das war, es geht um euer Testen.
Eure Qualität.
Ja, genau. Ja. Oder ich habe ja vorhin auch beim Durchgehen, dass ihr ja durchaus ja diese Challenge, wir haben ja das Ganze, wie ja zum Beispiel die Elektronik fertig und so weiter, ihr habt jeder in Richtung null Fehlertoleranz. Ja. Mhm. Also glaubt vielleicht, was ja euch die Besonderheit, auch euer Qualitätsversprechen, glaubt, das ist ja auch Hegele-typisch. Oder ist Hegele Standard? Also habe ich schon gehört.
Also Hegele wurde bereits mittlerweile Standard.
Ja, das habe ich gehört, ja.
Benchmark ernannt.
Ich glaube, von Glas, glaube ich, ist es aufgetaucht. Oder auch bei John Deere habe ich das gehört.
Glass Manufacturing.
Ja, das ist nochmal was anderes. World Class Manufacturing.
Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen gewissen Qualitätsstandard einzuführen und in Richtung zu laufen. Nicht bloß, weil wir das Zertifikat haben, sondern weil wir uns auch unterscheiden wollen von unseren Wettbewerbern oder Kopien, die es irgendwann mal gibt. Damit es nicht so schnell kopierbar ist. Wir haben bewusst strategische Entscheidungen getroffen, dass wir selbst bei geringer Stückzahl damals auf Druckusnahme gehen, dass wir bewusst uns zertifizieren lassen in Deutschland und in Kanada, damit ein Wettbewerber, der das vielleicht nicht hat, nicht mal in die Auswahl gerät von einem großen Hersteller, weil der Hersteller halt heutzutage erstmal die Zertifikate oder Prozesse oder sonst irgendetwas anguckt. Wir haben Aussagen bekommen von Herstellern, die gesagt haben, sie können uns besser skalieren wie andere.
Ich habe das gehört, dass die sagen, ihr habt die gehen im Grunde mit eurem, weil das, was ihr habt da Qualitätsstandards gesetzt. Also das ist mir von Herstellern erzählt worden. Also
muss man auch fairerweise sagen, das war noch nicht immer so. Wir kommen trotz allem aus einem Landmaschinenhandel raus und das sind die Bedingungen eben dementsprechend in der Werkstatt.
Aber das, was jetzt da ist, das ist World Class. World Class Manufacturing, ihr habt alle Effekte, also das, was die sowas auszeichnet, angefangen vom Shop-System, dass nichts, jedes Teil ist drin, dass wenn es ans Band geht, an die Fertigung geht, dass von vorne weg, also es ist auch kein, was wir gesehen haben, alle Lüfter sind already customized, also sprich auf Kunden zugeschnitten. Also ihr baut nicht einfach irgendwo Lüfter für was der Teufel, für ein Aftermarket, sondern eure sind customized, also sind bestellt, oder? Also habt ihr uns ja vorhin beim Rundgang erzählt, oder?
Wir haben natürlich bei den größeren Kunden, da haben wir ein paar Stücke auf Lager natürlich, auch um die Lieferkette zu garantieren, falls bei uns mal was dazwischen kommt oder so. Aber an sich ist alles, was gefertigt wird, bestellt und hat einen Kunde, genau, und geht dann raus. Was ich noch sagen wollte, gerade so Qualitätsansprüche und sowas, Das sind natürlich nicht wir zwei, die das machen. Ja, wir sind da voll angewiesen auf unsere Belegschaft und sind auch richtig froh und dankbar, dass wir durch unsere Werte und durch natürlich auch ein Stück weit Vorleben, aber durch auch unsere Führungskräfte und jeden einzelnen Mitarbeiter Stück für Stück vorwärts kommen. Ja, also wenn wir nicht so eine Belegschaft hinter uns hätten, dann wären wir jetzt auch nicht da,
wo wir sind. Sagt,
ja. Also das ist, nur weil ein Chef irgendwas sagt, ja, keine Ahnung, letzte Woche war der und der OEM-Kunde da, wir haben die und die Anforderungen, dann ist das noch lange nicht umgesetzt. Ja. Das sind auch manchmal lange Wege, aber wir haben zum Glück die Mitarbeiter, die sowas umsetzen.
Ja. Ja, aber ihr seid schon auch ein Mastermind in dem Bereich, wenn ich mir nur diesen Strömungskanal anschaue, ja. Also das ist ja, das haben wir selbst Hersteller, haben die, ja. Also Motorenhersteller nicht. Sagt man da was dazu?
Ich Steffen schon auch beglückwünschen, das ist der einzige seiner Art in Deutschland.
Ja, also.
Den haben wir zusammen mit dem Steinbeiß-Institut konstruiert.
Oder uns war ich das. Okay, einige Monate.
Ja, aber das habe ich noch nie gesehen. Also ich kenne ja wirklich fast alles irgendwo sowas habe ich noch nicht gesehen. Also dieser Strömungskanal. Also was ihr könnt alle verschiedenen simulieren. Also vier verschiedene Ansauge, um die Größen, glaube ich, abzufangen. Mhm. Haben wir auch ein schönes Foto oder gemacht, das mir für die Zuhörer, das ist wahrscheinlich eins der Aufmacherfotos. Ja. Also weil das ist ja wirklich einzigartig, was ihr da
habt. Das ist auch ein guter Punkt, weil wir verstehen uns natürlich auf der einen Seite als Hersteller von Umschaltventilatoren, ja, mit all ihren Vorteilen und mit dem, wovon wir hier auch schwärmen. Und auf der anderen Seite wollen wir, beziehungsweise sind wir und sehen wir uns als Gegenüber auf Augenhöhe
mit den Herstellern,
OEM-Kunden.
Ja. Ja.
Und was wir eben, oder unser großer Vorteil ist, wir haben Einblick in viele verschiedene Hersteller, wie die Dinge machen, alles rund um die Kühlung. Und was unser Fazit ist, dass die Sache gesamtheitlich angeschaut werden muss. Ja, wir haben auf der einen Seite die Expertise dafür, gerade durch den Windkanal oder andere Messungen, auch auf Feldtests und so. Wir legen natürlich auch ein ganz anderes Augenmerk auf die Kühlung. Ja, in OEM-Kunde, der schaut die Performance von seiner Gesamtmaschine an, aber wir eben speziell die Kühlung. Und da ist auch...
Da arbeitet ihr sehr eng zusammen oder Schulter an Schulter mit den Herstellern. Ist das, was du zum Ausdruck bringen willst?
Da lauft ihr ein bisschen mehr, als ihr werdet dann nicht mehr so die Nachricht. Da seid ihr schon der Systemanbieter eigentlich, ja, mit dem Produkt.
Ganz genau. Ja, aber das habe ich, glaube ich, auch beim Rundgang hast du das einmal betont. Ihr würdet euch das sogar noch mehr wünschen. Und ich glaube, ihr stellt auch künftig, also das heißt, ich glaube, du hast es erzählt vorhin, dass ihr das auch eigentlich den Herstellern im Grunde genommen auch zur Verfügung stellt. Also euer Expertise.
Ich glaube, dass die
Strategie... Lass mal.
Oder? Ja, das ist ja. Ich meine, natürlich kann man sagen, das ist ein grüner Antrieb dahinter, dass das Fahrzeug so effizient wie möglich ist. Aber es ist unser Selbstverständnis, dass wenn wir ein Produkt verkaufen, dass das auch dann dementsprechend gut integriert ist in die Maschine. Ja, das Blödeste für uns ist immer, wenn wir am Ende vom
Projekt ist.
Ja, dazukommen, sagen sie oder schicken sie CAD-Modelle, da muss das alles reinpassen, dann sagt man ja schön und gut, wir kriegen das auch irgendwie hin, aber richtig gut integriert ist dann was anderes. Ja? Und das fängt damit an, wir können ja unseren Ventilator wesentlich kleiner dimensionieren wie jeder andere Ventilatorhersteller, weil wir eben wir können drauf zählen, dass die Kühler immer sauber sind. Ja, also
ihr müsst den praktisch nicht so auslegen, dass er wenn er praktisch mehr oder weniger zu ist, dann muss er immer noch die Kühlung, die Temperatur halten. Also könnt dann kleiner dimensionieren. Ja, das ist klar, ist nachvollziehbar. Ja.
Unsere Argumentation ist, dass man statischen Druck ein bisschen reduzieren kann, kleinere Kühlung. Und halt eben auch das System nachher wieder. Kühler mit der Hutze, Ventilator und Antrieb effizienter auslegen.
Ja, also
da steht noch ganz viel Potenzial zur Verfügung.
Benno, der Stefan, einer von euch hat vorhin schon mal gesagt, diese mit den zunehmenden Leistungen. Ich weiß das also in der Motorenentwicklung, dass die ja tatsächlich durch die Kühlerpakete das irgendwo dann einmal begrenzt, auch die praktisch die Einlassöffnungen, wenn man dann schaut, dieses Haubensiebe, also das Thema, wirklich genug effizient runterzukühlen, das ist ja ein richtiges, integrales Problem. Ja.
Es geht nicht so sehr um Röntgen, es geht um konstante Temperaturen, konstante Betriebstemperaturen bei Öl und bei Wasser und auch Klima. Ladeluft. Das ist das Thema. Es geht, wenn ein Motor effizient laufen soll, in einer optimalen Kennlinie mit idealen Dieselverbräuchen, brauchen wir konstante Temperaturen. Wenn wir da in Variablen kommen und in Lastspitzen, dann haben wir nachgelagert einfach erhöhte Kraftstoffverbräuche. Ich habe auch höhere Wartung. Und ich
aber deswegen ist es ja das, was der Steffen gerade sagt. Deswegen wäre es wünschenswert, dass ihr eigentlich schon im Grunde genommen in der Vorentwicklung eigentlich mit eingebunden seid. Ist das das, was deine Idealvorstellung wäre, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist die Motivation dahinter, ist auch nicht, dass man sich unabkömmlich macht, ja, also dass die Maschine speziell auf unseren Lüfter irgendwie ausgelegt ist, ja, also dass der OEM-Kunde sich da in eine unangenehme Abhängigkeit begibt oder sowas. Unser Anspruch ist einfach, in Mehrwert zu liefern, auch über unseren Ventilator hinaus, ja, also dass man wirklich das komplett systemisch anschaut. Und da sind wir wirklich mittlerweile so unterwegs, dass wir uns da auch nicht mehr verstecken müssen. Ja, wir haben durchaus auch Zeiten gehabt, da haben wir ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Ja,
müsst ihr nicht haben. Also bei dem, was ich hier heute gesehen habe,
absolut.
Ja, und es ist nicht nur, unsere Einrichtung, die wir haben, die coole Versuchsstände zeigt oder sowas. Es sind unsere Leute, die wir hier beschäftigt haben.
Das Know-how, das hier das praktisch angesammelt ist.
Und die Fähigkeit, um die Ecke zu denken und vor allem auch in die Zukunft zu denken.
Du warst ja gerade erst in Amerika drüben. Ist in Kanada, ist da durch das Kontinentalklima, die haben ja im Sommer viel höhere Temperaturen. Benjamin, macht ihr da andere Lüfter oder baut ihr da in Kanada andere Sachen?
Es kommt drauf an.
Du warst jetzt auf der Baumaschinenmesse da in Las Vegas, gell? Conexpo,
gell? Auch da wurde ein 700 PS Motor vorgestellt mit unserem Lüfter, mit einem Durchmesser von, ich glaube, nur 690 mm. Also wir können wirklich Effizienz noch
auf der Messe hat es funktioniert, würde ich sagen.
auf der Messe hat es funktioniert. Auch da. Also der wurde jetzt dort für diese Powerpacks angeboten.
Genau.
Aber jetzt ganz kurz nochmal zu dem Temperaturmanagementsystem. Wir haben uns wirklich weiterentwickelt von der reinen Kühlereinigung zum Temperatur- oder Kühlungsmanagement.
Ja,
das wird immer wichtiger. Und das ist nicht bloß, also gerade wegen der Abgasnachbehandlung ist das eine, aber wenn man heutzutage anschaut, eine 100 PS Maschine, die hat ca. 60 Grad Temperaturfelder, sagen wir immer, oder
bekommt man
von unserem Kühlerhersteller. Wenn wir nachher die Zukunft noch schauen, mit unseren neuen Produkten, wird die effiziente Kühlung noch viel wichtiger. Deswegen habe ich vorher auch eingangs gesagt, das Potenzial, wir haben nachher ein Temperatur-Delta von ca. 28 Grad oder zwischen 20 und 40 Grad. Also es wird kleiner und es muss
damit immer effizienter werden, eigentlich, oder?
Auch gekühlt werden. Ja, also wir müssen effizienter werden.
Ja. Aber das sagt, also Produktivität entsteht durch ein intelligentes System, rechtzeitig dabei sein, die Dimensionierung zu finden und nicht durch Reparatur, sondern quasi wirklich durch Prävention. Ne? Und da seid ihr wieder. Das ist rechtzeitig darüber nachdenken, was will ich machen und wie kann ich das ableisten und am Ende Kraftstoffverbräuche, gerade im Moment, als ich 2,25 verstand, dass es Kraftstoff wird jetzt wieder ein Thema werden. Ne? Und dann
Kraftstoffeffizienz, also dann reduziert sich das Return to Invest noch viel schneller, also wird noch kürzer.
Ja. Und jetzt um die Frage vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, ob das jetzt andere Ventilatoren sind. Man kann tendenziell sagen, es ist ein größeres Land mit größeren Maschinen, prinzipiell größere Ventilatoren. Aber auch dort haben wir viele kleine Ventilatoren, gerade im Orchard-Bereich oder in diesen
Plantagen,
das sind wir viel im Nussbereich oder auch Zitrusfrüchte, die gespritzt werden und da arbeitet der Ventilator schon auch in wirklich sandigen Umgebungen.
Wir haben ja gestern Abend nochmal, haben wir gesprochen auch über KI und über intelligente Kühlsysteme. Ich sag mal, wir haben ja heute einen gewissen Standard, wir haben festgestellt, ich habe das vorhin mal übersetzt mit zu meiner Frage, wie muss man diese Kühlsysteme betrachten, wenn wir wenn wir können intelligente Kühlsysteme und wenn ihr euch mehr als Systemanbieter seht, wann werden die denn Standard? Wenn wir im Baumaschinenbereich sind, wir bleiben einfach bei den Landmaschinen, bei den Traktoren, bei den selbstfahrenden Erntetechnik. Sag mal, wenn wir gerade diese Dinge der Effizienz mit berücksichtigen, dann brauche ich ja eigentlich auch ein intelligentes Kühlmanagement, oder?
Mit Sicherheit.
Wo? Ja. Wann wird die Kabine Standard? Wann wird die Klimaanlage Standard? Wo, in welchem Erdteil oder in welchem Bereich? Das ist das eine, aber nach unserem Dafürhalten in unserer westlichen Welt wird es auf jeden Fall notwendig.
Ja. Ja.
Wir sind ziemlich fortgeschritten. Ich würde sagen, also wir wissen, also du hast vorhin nochmal auch die neuen Technologien, ihr habt auch neue Lüfterkonzepte, haben wir auch schon aber da würde man jetzt den Rahmen von dem Podcast total sprengen.
Mach doch mal ich denk, Blick nach vorne.
Nee, los, Dieter. Nee, ich denke, also das machen wir vielleicht. Wir wissen, da kommt noch was, Steffen, Benjamin, da kommt was Neues. Ich denke, das machen wir einfach in einem weiteren Podcast, oder?
Ja, man kann gespannt sein auf jeden Fall.
Genau. Ja.
Wir wollen unserem Anspruch auch gerecht werden, dass wir technologische Marktführer sind oder bleiben. Und da haben wir was in der Schublade. Wir haben es schon vorgestellt auf der Agritechnica und auf der Bauma letztes Jahr, jetzt auch auf der Conexpo. Und da kann man durchaus gespannt sein, was da kommt.
Das werden wir aber mal, dem machen wir, dem widmen wir einen eigenen Podcast.
Ja, sehr gern.
Genau. Also, von daher, das war der Trecker Talk Podcast mit Benjamin Hägele und Steffen Erhardt von CleanFix. Vielen herzlichen Dank für eure vielen Insights und ich bin jetzt schon gespannt, weil ich habe ja vorher schon beim Rundgang uns da schon ein bisschen in die Zukunft schauen lassen, was da kommt. Und das ist wirklich, das von daher gesehen, also wirklich, ihr könnt gespannt sein, auch schon auf die nächste Folge. Uns gibt es schon bald wieder überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Homepage. Das ist nur das Think Tank. Bis dahin, macht's gut und bleibt uns wohl gesonnen, ihr Dieter Denzer.
Und Ilja Führer, ja, vielen Dank für das wirklich gute Gespräch. Das war toll.
Ja, wir danken.
Dankeschön.
Super.